suche mich, klopf bei mir an, frag mich. Und dann nicht erst, wenn alles verfahren und alles kaputt ist. Also bete, bevor der Sturm kommt. Und das ist auch gleichzeitig eine Endzeitbotschaft. Wir gehen in großen Stürmen hinein, Endzeitstürmen. Aber lasst uns bereit sein. So, ich möchte jetzt euch noch ganz schnell einladen für morgen. Morgen früh um 10. Gott gibt uns eine offene Tür. Er verschließt auch und öffnet auch. Gott ist es, der alles unter Kontrolle hat. Ich werde über die offene Tür sprechen, die Gott hier unserer Gemeinde gegeben hat und durch die wir schon eine ganze Weile hindurchgehen. Und diese Tür ist offen und wir möchten diese Zeit der offenen Türen nutzen. Es gibt ja Tag der offenen Tür. Und heute ist noch Zeit der offenen Tür. Heute kannst du noch kommen. Und irgendwann geht die Tür zu, so wie bei dieser großen alten Arche, da ging die Tür zu von einer unsichtbaren Hand und dort Gott verschloss die Tür und die Tür wurde nicht mehr aufgemacht. Wenn Gott einmal was zumacht, ist zu. Dann am Mittwoch wird das Thema sein, pass auf vor unreine Geister. Du glaubst gar nicht, wie viel unreine Geister durch die Gegend herumschwirren. Weißt du, in der Bibel heißt sitzen nicht, wo die Spötter sitzen, wo die Unreinen sitzen, wo die Schmutzfinke sitzen, wo die falsche Menschen sitzen, und es gibt eine ganze Menge falsche Leute, die nicht mit Jesus wandern, die einen anderen Geist haben. Weißt du, du kannst nicht vermeiden, dass du mit Leuten zusammenkommst, aber die Bibel sagt, habt keine Gemeinschaft mit den Werken der Finsternis oder was es auch alles ist. So, dann geht es weiter nächsten Freitag, sei stark durch Gottes Stärke. Dann am Samstag wird das Thema sein, die Zeit deiner Wiederherstellung ist gekommen. Und am Sonntag haben wir einen ganz großen Tag, da ganz besonders für Frauen. Wir werden Claudia Berg hier haben. Sie wird vormittags, also morgens im Gottesdienst, Zeugnis geben und erzählen, Alltag in Israel. Sie arbeitet unter den Immigranten, arbeitet also unter Holocaust-Überlebende, Terroropfer und alleinerziehende Mütter. Das ist so ihr Spezialgebiet, wo sie arbeitet, auch ganz stark unter Palästinenser in Israel. So, diese Neueinwanderer auch. Und nachmittags um 14.30 Uhr wird also der Frauenbrunch sein. Heute da ein bisschen mal ausnahmsweise, weil sie nur Sonntag da ist. Sie ist Sonntag da und wird uns am Sonntag dann dienen. Wir möchten einfach die Zeit nutzen und einfach von ihr hören, was Gott alles so durch einen einfachen Menschen macht. Also sie ist nicht so kompliziert, ganz einfach, natürlich, so Mittelalter und dienen Gott in der Kraft, die sie hat. Und auch als Frau, man kann Gott auch als Frau dienen. Manche Leute denken, Missionare, das müssen nur Männer sein, Bischöfe so, gestandet, groß und stark und dick und fett. Nein, Gott kann auch einfache, zierliche Frauen gebrauchen. So, Israel und Gottesfurcht und Menschenfurcht, davon wird sie am Sonntag erzählen. Bevor du loslegst, bete. Bevor du ein Gespräch anfängst, bete. Und mich hat eigentlich meine Mutter sehr stark inspiriert. Meine Mutter, irgendwann hat sie da irgendwie so einfach Blatt Papier genommen, angefangen zu malen und einen Spruch gemalt. Sie hat immer am liebsten so Sprüche gemalt, immer ein bisschen verschnörgelt, so wie meine Mutter war. Die konnte damals noch mit der Feder schön schreiben, so mit dick und dünn und Tinte und Tusche. Und dann schrieb sie so einen Spruch, geh ohne Gebet und Gottes Haus niemals aus deinem Hause fort. Und das hat sie über die Tür ganz groß aufgehängt. Das hing also jahrelang hing das bei meiner Mutter zu Hause. Also gehe ohne Gebet und Gottes Wort nie aus deinem Hause fort. Und ich denke, das ist ein Schlüssel. Warum wir draußen so viel Niederlagen, so viel Kämpfe, so viel Anfechtung, so viel Ohrfeigen bekommen und so viel Probleme bekommen. Du gehst los, rennst los, ohne Bedeckung, ohne Schutz, ohne Versicherung, ohne Rückendeckung und dann der Teufel hat freie Hand. Aber wenn du dich bedeckst oder das Blut Jesu bringst und sagst, Jesus, beschütze und bewahre du mich. Ich weiß nicht alles, was heute kommt, was heute passiert, wer mich heute begegne, wer mir über die Quere läuft, wer mich verletzt, wer scharf auf mich schießt. Ich brauche dich. Und Jesus sagt, lass uns rüberfahren zu den Jüngern. Wir werden nachher auch diese Stelle kurz streifen. Lass uns rüberfahren auf die andere Seite. Und dann mittendrin auf dem See passiert, dass der große Sturm kommt. Und die Jünger rudern und so weiter. Und dann beten sie, Meister, siehst du nicht, dass wir verderben? Entscheidend ist es im Leben eines Menschen immer wichtig, nicht wohin du gehst und was du tust oder was du besitzt, sondern wer geht mit dir. Geh ohne Gebet und Gottes Wort nie aus deinem Hause fort. Wer steht an deiner Seite, wenn du losgehst, wenn du etwas anpackst, etwas vornimmst und so weiter? Mit falschen Leuten in der Schlacht verlierst du die Schlacht. Wenn du die falschen Leute mitnimmst im Auto, dann hast du nur Unglück und Schwierigkeiten und Streit. Du musst also aufpassen, wen du sogar mitnimmst als Beifahrer. Auch wenn Leute fromm sind. Weißt du, wie meine Frau hat einen schweren Autounfall vor vielen, vielen, vielen Jahren gehabt. Wir haben ein nagelneues Auto, 3 Wochen alt, und das hat sie zusammengefahren, zu Schrott. Und passiert ist Folgendes, sie hat jemand mitgenommen, der kam in der Gemeinde, aber so am Rand irgendwo, ein früherer Penner, war im Gefängnis und. Und meine Frau nimmt sie mit, lässt sogar an ihrer Seite sitzen, und ich habe ein anderes Auto gefahren, und da kommt eine Windböe, nimmt sie weg, und das Auto wird so an der Seite, wo sie sitzt, gegen Baum geblasen und zu Schrott. Und das Schlimme war dabei, wir haben keine Insassenversicherung gehabt. Und dann mussten wir Krankenhaus bezahlen, dann hat sie sich pflegen lassen, verstehst du, dann hat sie sich auf die faule Haut gelegt und so weiter. Ihr habt das verursacht, dass ich gesagt habe, ich nehme keine ungläubigen Leute mit. Grundsätzlich nehme ich keine ungläubigen Leute mit. Ich will auch mit ungläubigen Leuten nichts zu tun haben, eigentlich. Also, denn die ziehen mich runter. Und da habe ich so eine Lektion gelernt, also ich bin fast arm geworden dabei. Nur weil man eine Gefälligkeit gemacht hat. Man darf auch ungläubigen Leuten, in aller Liebe, was ich jetzt sage, Leute, die nicht richtig zu Gott stehen, auch wenn sie in der Gemeinde kommen, ja, du kennst mich. Derselbe Mann hat später dann nachher, als er gesund war und gepflegt war und ja und alles recht und gut war, da hat mein Adressbuch geklaut, irgendwie so in der Gemeinde mitgenommen. Dann besucht er die Leute in der Gemeinde und sagt, Pastor Matthäus, das sind große finanzielle Schwierigkeiten. Er ist beauftragt worden, Spenden einzusammeln für die Teestube damals, Missionswerk und so weiter. Und dann kommt er an meine Schwägerin und die ruft mich an und Johannes, wenn du was brauchst, sag mir, schick doch nicht den Penner zu mir. Du siehst also, wie gefährlich es ist, wenn du dich mit falschen Leuten abgibst. So, bevor du loslegst, frag den Herrn. Dann kannst du nämlich mit diesen Leuten keine Schlacht gewinnen. Wenn du feige Leute mitnimmst, die hauen im entscheidenden Moment ab, mit verzagten Mietlingen, ungeistlichen, fleischlichen, egoistischen oder selbstsüchtigen Menschen, kannst du kein Werk aufbauen. Da brauchst du Leute, die stehen in dick und dünn. Wer mit dir geht und so weiter, da musst du den Herrn fragen. Und selbst wenn du den Herrn 100-mal gefragt hast, kannst du immer noch Fehler machen. Ich denke nur an den Herrn Jesus Christus. Der Herr Jesus Christus hat jeden seiner Apostel extra berufen. Und bevor er sie berufen hat, ist er auf den Berg gestiegen, hat gebetet. Und dann, als er runterkam, Petrus, du, Johannes, du, Andreas, du und so weiter. Und Judas, du. Und du weißt, was mit Judas geworden ist? Und der Herr wusste, der Mann ist nicht koscher. Irgendwo, der ahnte, aber der vom Vater auch grünes Licht für den gekommen, auch dem auch eine Chance gegeben. Wir müssen allen Menschen eine Chance geben, irgendwo, grundsätzlich. Und du siehst, was dabei geworden ist. Der hat die ganze Mannschaft in Not, in Bedrängnis gebracht, dieser Judas Iskariot. Es ist wichtig, wer steht dir bei, mit wem gehst du, wer hält dich, wenn du fällst, richtet er dich auf oder drückt er dich erst recht runter und dann profiliert er sich. Guck mal, jetzt ist er vorbei, jetzt hat er besiegt, jetzt nehme ich seinen Platz ein. Jesus betete ganze Nächte, bis er wusste, mit dem gehe ich zusammen oder mit dem nicht, bevor ich eine Entscheidung treffe. Und es ist so wichtig, bevor du eine Entscheidung triffst, frag den Herrn. Das ist, was ich sagen möchte. Du kannst dir manche Schwierigkeiten, manche Ärger dir sparen. Weißt du, und dann stellt sich raus, dass nicht alle, die dein Freund sein wollten, wirklich deine Freunde waren. Nicht alle. So, und schau den Herrn Jesus an. Wo sind seine Freunde geblieben? Die haben sein Brot gegessen, die sind von ihm befreit worden, die sind von ihm geheilt worden. Getauft hat er keine, aber haben Wunder erlebt. Wo sind sie geblieben? In kritischen, schwierigen Momenten. Und da merkst du, wer dein Freund ist und wer nicht, wer mit dir geht und wer mit dir nicht geht, wer dich kennt und wer dich nicht mehr kennt und so weiter. Nur 2 Leute bleiben am Schluss am Kreuz noch übrig. Das ist die Mutter Maria und der Johannes. Und vielleicht noch ein paar andere Frauen, die noch da waren. Gut, da muss ich auch entschuldigen, denn Männer durften eigentlich nicht zum Kreuz, also Juden, weil Jesus war ein Verurteilter und so weiter. Da durften nur Frauen oder Kinder. Und Johannes war noch ein Jüngling. Und deshalb durfte er auch als Mann dort noch stehen. Aber das nur nebenbei. Wer blieb übrig? Wer blieb übrig? Und dann 2 Leute, die gar nicht mit Jesus gegangen sind. So diese heimlichen Jünger, von denen du gar nicht geglaubt hast, dass sie Jesus lieben. Sogar vom Hohen Rat, vom Hohen Rat waren sie, der Josef von Arimathäa und Nikodemus. Die waren und die haben Jesus vom Kreuz geholt. Kein Petrus und kein Johannes und keine Maria. Die haben Jesus vom Kreuz genommen. Die sind zum Pilatus gegangen. Gib uns den Leichnam, damit der Mann anständig beerdigt wird. Petrus, der vorher sogar mit Jesus sterben wollte, sagt, ich kenne den Mann gar nicht, ich weiß, wovon ihr redet, distanziert sich von Jesus. Du siehst also, das sind die guten Freunde, auf die man sich verlassen kann. Das sind die guten Freunde. In kritischen Momenten kannst du dich nur auf den lieben Gott und auf dich selbst verlassen. Klingt hart, was ich sage. Das ist enttäuschend, frustrierend vielleicht, aber wir müssen das lernen als Menschen. Vergiss alles. Denn wer geht mit dir? Das ist der Heilige Geist, der bleibt bei uns ewiglich. Und dann ist der Herr Jesus und so weiter in guten Zeiten. Das wollen alle deine Freunde sein, wenn du Erfolg hast, wenn alles vorwärts geht, wenn du Geld hast in der Kasse und so weiter. Da hast du so viele liebe Menschen. Aber wenn du mal schwach bist, krank bist, angefochten wirst oder wenn du in Not bist und wenn es mal nicht so läuft, wie es laufen sollte, dann springen sie alle ab. Dann sind sie nicht mehr da. Wir kennen den gar nicht, weiß gar nicht, wovon du sprichst. Dreimal verflucht er sich sogar selbst noch dabei, dieser liebe Petrus. Wenn der Traum sich nicht erfüllt, die Vision sich nicht erfüllt, wenn Gott andere Wege führt oder wenn Dinge passieren, die nicht passieren sollten, wenn Stürme aufkommen plötzlich. Weißt du, und überall kommen Stürme im Leben. Es geht eine Weile ganz gut und dann kommen Stürme. Und eigentlich haben wir so englisches Wetter hier bei uns, weißt du, als Christen. Weißt du, morgens hast du Sonnenschein, nachmittags da regnet es, dann über Mittagszeit ist irgendwo ein Regenbogen da, dann kommt ein Sturm. Also du musst immer einen Regenschirm mitnehmen in England. Regenschirm, das ist also A und O, das ist so wichtig. So, und du musst aber Gott vertrauen, auch wenn mal keine Sonne scheint. Auch wenn kein Sonnenschein ist. Es reicht nicht nur zu wissen, dass Stürme kommen oder über Stürme Bescheid zu wissen. Nein, es reicht auch nicht aus, von Stürmen gewarnt zu werden. Wir müssen manchmal Stürme durchgehen. Und da ist wichtig, wer geht mit mir? Und im Sturm muss man Sicherheit haben, muss man gefestigt sein, gegründet sein und alles dicht machen, wenn so ein Sturm kommt. Ich lebe und ich bleibe am Leben und ich lasse mich nicht unterkriegen. Es ist gut, wenn wir vor dem Sturm gebetet haben. Das ist nicht Feigheit und Ängstlichkeit und Verzagtheit und Unglaube. Weißt du, wenn wir den Herrn anrufen, Herr, ohne dich gehe ich keinen Schritt. Wenn du mit mir nicht mitgehst, bleibe ich hier. Ohne dich mache ich gar nichts. Wenn du Gott informierst und Gott dich informiert, dann ist es gut. Weißt du, sagst, Herr, ich will da und dort hingehen und wenn es dein Wille ist, segne mich. Wenn es dein Wille nicht ist, halt mich davon ab. Verhindere es nach Möglichkeit. Gott weiß den Weg immer im Voraus. Er ist den Weg immer schon dort gewesen, wo du hingehst. Und jeder Hurrikan wird über den Ozean irgendwo draußen geboren. Dass so ein Hurrikan, so ein Sturm kommt nicht von ungefähr, wird irgendwo draußen vor im Atlantik oder jetzt Pazifik entsteht es. Und das kommt dann nach und nach so langsam zu uns. Eigentlich, was ich sagen will, die Stürme werden im Jenseits geboren. Außerhalb von unserem Bereich. Weißt du, in der geistigen Welt, in der unsichtbaren Welt, da entstehen die Stürme und plötzlich, ja, wie aus dem heiteren Himmel, so ein Fallsturm, wie auf dem See Genezareth damals passierte. Stürme sind da und es ist so wichtig, dass wir vorher gebetet haben, Herr, egal was kommt, ich nehme dich mit, eine Schwimmweste nehme ich noch mit, Sicherheit nehme ich mit, eine Scheckkarte nehme ich noch mit. Also irgendetwas wird helfen, irgendetwas wird mich halten, also und ich vertraue dir. Und dann, wenn das kommt, dann bist du nicht schockiert. Wenn das kommt nachher, und deshalb erwarte nichts Besseres, erwarte das Schlimmste. Und wenn es dann doch gut wird, dann sagst du, Halleluja, lieber Heiland, das war doch prima, haben wir geschafft. Dann lässt es dich kalt. Du weißt ja, Gott hat ja gesagt, wir müssen durch viel Trübsal ins Reich Gottes kommen, das ist das Wort Gottes und so weiter. Und Stürme werden kommen, Stürme werden auch über die Gemeinde kommen, über jede Gemeinde. Und ich bin schon 40 Jahre Prediger oder länger als 40 Jahre und habe schon so viel Stürme erlebt. Oh, 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 ich könnte ein Sturmlied singen. Jedes Jahr zwei, drei Stürme, vier Stürme. Aber weißt du, was da passiert, was in Stürmen ist? So ein Herbststurm, das fegt die ganzen trockenen Blätter und Äste weg vom Baum. Das reinigt das und so weiter, so ein Sturm. Oder im Frühjahr die Stürme, da wird alles trocknet, nochmals runter und dann kann wieder frisch anfangen. Stürme sind wichtig in der Natur. Dann fällt das Unnötige ab. Ballast fällt ab. Stürme sind wichtig und in der Bibel heißt es immer wieder, Gott trennt Spreu vom Weizen. Und das ist also Stürme. Und in den Stürmen, da stellt sich raus, wer wirklich dazu gehört und wer nicht dazu gehört. Auf den da man verzichten kann und auf den man pfeifen kann. Und den einfach laufen lassen. Also nicht einfach sich so klammern und sagen, ich muss jetzt halten. Nein, im Sturm muss man sich bewähren. Und das Gebet eines Bewährten vermag dann viel mehr. Solche Leute, die sich dann bewährt haben in Krisen, in Stürmen, in Anfechtungen, in Versuchungen und in Durcheinander, da sind sie durcheinander gewirbelt und die stehen immer wieder, die kommen immer wieder hoch. Kennst du diese Steh-auf-Männchen? Konntest hinschmeißen, wie du wolltest? Stand immer wieder auf. Christen sind Steh-auf-Männchen. Die kannst du hinschmeißen, wie du willst. Die stehen immer wieder auf. Herbst und Frühjahr, das ist die Zeit der Ernte, beziehungsweise wo Spreu von Weizen getrennt wird, eine Zeit des Dreschens. Ich habe noch gelernt, mit Dreschflegel zu dreschen. So im Takt. Wir haben eine Landwirtschaft gehabt, und da war Dreschflegel und Putzmaschine. Weißt du, da hat man Spreu geputzt und Wind gemacht. Die Zeit der Trennung ist so oft in unserem Leben und so oft passiert es und so weiter, gerade in der Erntezeit. Nicht alle, die sich so gut dünken und sich einbilden, dass sie wirklich was sind, bleiben, die fallen ganz schnell ab. Weißt, Eigenlob stinkt. Eigenlob stinkt. Und wenn ich sage, ja, ich mache das, wir machen das, nein, Gott macht es. Und da stellt sich heraus, ob es von uns ist oder von Gott die Sache ist. Ist die Sache von Gott, kann niemand verhindern. Ist die Sache von Menschen, kann es ganz vergessen. Gottes Plan ist immer perfekt. Und Gott sagt, ich will mit dir mitgehen. Und deshalb, wir sollten immer uns vergewissern, geht Gott mit uns? Ist er dabei? Macht er mit? Baut er das Haus? Und wo der Herr das Haus nicht baut, bauen alle umsonst, die daran arbeiten. Und wenn der Herr das Haus baut, das ist Spielerei. Dann musst du nur die Steine zureichen, musst das Baumaterial rüberreichen und so weiter und dann funktioniert das. Gott erlaubt, dass Menschen fallen, weil sie sich was einbilden, so wie Petrus, ja, auf mich kannst du dich verlassen. Mit mir gehen wir, du und ich, wir gehen durch dick und dünn. Vergiss es. Und weißt du, was dann passiert ist? Der ist gefallen. Weißt du, der hat die Prüfung nicht bestanden. Alle Angeber, die bestehen die Prüfung nicht. Also das ist meine Feststellung. Also die protzen fromm, reden fromm, wir schaffen das. Wenn jemand sagt, ich schaffe das, vergiss es. Die Leute sind richtig, die sagen, ich kann nichts. Ich bin nichts. Das ist Demut. Wenn Menschen sich vor Gott demütigen, Herr, ohne dich bin ich verloren. Ohne dich bin ich hoffnungslos. Ohne dich bin ich aufgeschmissen. Alle, die nur sich auf sich verlassen, die stehen gut nur in guten Zeiten, aber in Krisenzeiten haben sie keinen Bestand. Die gehen durchs Netz durch. Man kann lange Zeit etwas vorspielen und vormachen, aber nicht auf Dauer. Irgendwo brennt die Hülse aus. Man kann nicht lange auf Dauer sagen, ich mache mit. Und Petrus, ohne den Heiligen Geist, ohne der Kraft von oben, konnte sich nicht beweisen. Ich bin Petrus, auf mich kannst du, Herr, verlassen. Gott hat mir heute, ja, Vormittag, wo ich gebetet habe für diesen Gottesdienst, hier ein Bild geschenkt oder gezeigt. Ich war zuerst mal schockiert, bei mir fliegen ja die Flugzeuge vorbei. So, und ich war auf dem Tegeler Flughafen, so ähnlich bin ich mir vorgekommen in der Vision oder im Gesicht, was ich da gesehen habe. Ich bin am Flughafen und da steigt ein Flugzeug. Oder so wie die Flugzeuge aufsteigen, so in den Himmel. Und nach Weile verschwinden sie am Horizont irgendwo. Und so sage ich, aber das Flugzeug war noch sichtbar und plötzlich sehe ich, wie da einer aus dem Flugzeug Tür aufmacht und rausspringt. Denke, ist der verrückt. Und dann sehe ich nach einer Weile, das wieder so, das springen zwei raus und die halten Händchen sogar und winken sie, Pastor, wir fliegen. Und weißt du, ich habe gesagt, lieber Gott, was ist denn das? Da springen sie durch, im fliegenden Flugzeug springen sie aus dem Flugzeug. Ein verrücktes Bild. Aber das war für mich zuerst mal, habe damit nichts anfangen können, aber dann habe ich gebetet und habe gesagt, lieber Herr, was soll denn das bedeuten? Und dann sagt der Herr, schau auf den Boden, da liegen all die, die gedacht haben, dass sie fliegen, die liegen alle zerschellt am Boden. Die sind nicht im Flugzeug geblieben. Weißt du, die denken jetzt, wenn sie schon den Erdboden verlassen haben, jetzt fliegen wir und denken, das braucht man kein Flugzeug mehr, braucht man keine Gemeinde mehr, braucht man keinen Pastor mehr, braucht man keine Bibel mehr, braucht man keine Brüder, keine Schwestern mehr, jetzt fliege ich. Und ich sehe noch die zwei Leute, die da halten und die winken und sagen, Pastor, wir fliegen. Ich sage, seid ihr verrückt? Ich sage noch, seid ihr verrückt? Aber das gibt es Verrückte und die liegen alle unten auf dem Boden, zerschellt, zerschmettert. Die Erde ist voll übersät von solchen fliegenden Glaubenshelden. Mit Glaubensflügel flüge ich schnell dahin. Verstehst du, es geht nicht. Wir müssen im Flugzeug sein. Gott hat uns noch nicht Flügel gegeben, dass wir fliegen. Das wäre so einfach. Gott hat dich noch nicht zum Vogel gemacht. Der Teufel reitet viel, die Menschen, die meisten. Weißt du, der kam zum Herrn Jesus, der Teufel. Und da habe ich, als Gott mir diese Geschichte, diese Vision erschlossen hat, dann kamen wir, da kommt doch der Teufel zu Jesus. Meister, spring runter! Der Herr ist mit dir und Engel werden dich tragen, wie Fliegen. Der Herr sagt, hör doch auf. Hör doch auf, Satan, versuch mich nicht. Der Herr wird dich schon tragen. Vergiss es, wir sollen im Flugzeug bleiben, in der Gnade bleiben, in der Liebe bleiben, im Gebot Gottes bleiben. Da werden wir getragen. Ehrlich gesagt, Gott wird Ungehorsame nicht tragen. Oder Stolze oder Dummköpfe, der wird nicht bewahren. Du kannst gleich da auf den Fernsehturm steigen und runterspringen. Gott wird mich tragen. Du wirst dann blamiert. Und wie viele sind da blamiert worden? Ich werde nie vergessen, ein junger Mann, Heinz heißt er, oder hieß, heißt er auch immer noch, der lebt ja noch, aber Gott hat ihn korrigiert. Und da kommt zu mir, Pastor, ich habe einen großen Auftrag von Gott. Ich sage, ja, was für ein Auftrag? Das darf ich niemand sagen. Weißt du, wenn Leute schon so kommen, das darf ich niemand sagen. Das ist nur zwischen mir und Gott. Aber kommt und erzählt, ich habe einen großen Auftrag vom Herrn. Gut, der hat mir nicht gesagt, was er hat. Und ist nach Köln gefahren. Und dann hat er sich vom Kölner Dom Splitternacht ausgezogen. Der Herr hat ihm gesagt, er soll demütig sein und sich vom Kölner Dom, weil er von Köln kam, sich nackt ausziehen. Weißt du, da wurde er aufgeschnappt und in eine Ausnüchterungszelle gebracht. Das war, wo er nachher war. Und dann kam er zurück, dann saß er da in der Gemeinde ganz hinten, saß er da, er sagt, Heinz, was ist denn mit dir passiert? Bruder, mal tut es, der Teufel hat mich geritten. Der Teufel hat mich geritten. Und so viele Menschen reitet der Teufel. Und die merken das gar nicht einmal. Der Herr hat's mir gesagt. Ja, ja. Weißt du, wenn der Herr redet, da gibt es 2 oder 3 Zeugen. Der Herr redet nicht so aus dem heiteren Himmel da und so weiter. Und dann wird es vom Wort Gottes bestätigt. Der Herr wird nie gegen seine Diener reden. Der Herr wird nie gegen sein Wort reden. Der Herr wird nie gegen seine Gemeinde reden. Der Herr wird nie negativ reden. Der Herr wird immer positiv reden. Der Herr wird immer ermutigen. Wenn Gott redet, Gott ermutigt und nicht entmutigt. Und macht nicht fertig. Also das ist, wie Gott redet. Und dann werden andere auch bestätigen, ja, das hat der Herr gesagt. Und ich habe solche Fälle, so viele, die nachher blamiert sind, elend blamiert sind. Das ist, der Boden ist voll, die Erde ist voll von solchen Menschen, die geglaubt haben, der Herr hat zu ihnen geredet. Da liegen sie zerschmettert am Boden, wie die eine Frau, die gesagt hat, Pastor, der Herr hat gesagt, es wird ein Wunder am Neckar passieren in Stuttgart. Sie wird über den Neckar laufen, im Glauben. Man kann heute noch im Glauben übers Wasser gehen. Und was ist passiert? Der hätte lieber schwimmen lernen sollen. Und das war November, sich erkältet, im Krankenhaus ist sie gelandet und genauso elendlich, die ist die kurze Zeit darauf auch gestorben nachher. Aber das alles fing dann, Lungenentzündung hat sie bekommen und so weiter, nur weil sie die Bibel nicht richtig verstanden hat. Weißt du, man muss die Bibel auch richtig verstehen. Und eigentlich die Katholiken oder der Papst, die Päpste haben lange Zeit recht gehabt, die haben gesagt, unmündige Leute sollen wir die Bibel gar nicht lesen lassen, die missverstehen alles. Die missverstehen. Und wenn du das Wort Gottes missverstehst, ist schlimmer, als wenn du gar nichts verstehst. Das ist viel schlimmer, wenn du es missverstehst. So, ob Sieg oder Niederlage, das hängt immer von uns selbst ab, von unserer Einstellung. Was reden wir, was machen wir? Ja, und wann beten wir? Weißt du, du kannst beten und während du betest, der Teufel ist so raffiniert. Er kann uns mit der Sünde nicht versuchen, aber er kann uns mit Scheinheiligkeit versuchen. Er kann uns mit Frömmigkeit versuchen. Ja, bist du Gottes Sohn? Bist du Kind Gottes? Dann mach das. Nein, Kinder Gottes machen gar nichts. Kinder Gottes bewegen sich nicht von der Stelle, es sei denn, der liebe Gott verrückt sie, verschiebt sie. Und es sei denn, dass der Herr was macht. Und das geht dann automatisch, da brauchst du dich dafür sorgen. Und es hängt immer von uns ab. Wie nehme ich die Sache auf? Mit wem habe ich Gemeinschaft? Mit wem arbeite ich zusammen? Was braut sich da in meinem Kopf zusammen? Was entsteht da? Und die Welt ist voll von negativen Berichten. Die Welt ist voll von negativen Berichten, was du so siehst, Stürmen, Schwierigkeiten, Anfechtungen. Da stand einer und wo ist er? Rausgesprungen. Ich kann mir vorstellen, als ich das Bild, ich habe mir das Bild nachher weitergemalt, für mich persönlich. Also, und du fragst ja, wo ist der geblieben? Abgesprungen. Und warum sind sie abgesprungen? Weil irgendwo was im Kopf denen gestiegen ist. Also ich habe in Ostberlin jemanden gehabt, der kam in der Gemeinde, war bekehrt und hat gut mitgemacht und so weiter. Und plötzlich, wir haben Hauskreis auch bei ihm gemacht im Haus und ja, war alles gut und lieb und nett. Und plötzlich sagte er, Bruder, das, was du kannst, kann ich auch. Und er ist frisch bekehrt. Und dann hat er Leute da im Weißen See getauft, im Bach. Aber der Herr hat geredet. Dann ist er Knochenkrebs gekriegt und ist jämmerlich gestorben. Ich möchte nicht so sterben, wie der gestorben ist. also jämmerlich gestorben, kamen Probleme und Probleme, aber er hat gedacht, er kann das an sich reißen. Was der kann, kann ich auch. Weißt du, du kannst nur etwas, wenn du berufen bist. Und vielen steigt die Berufung da in den Kopf und ja, Gott hat sie berufen. Aber vielleicht nicht so auf diese Art und Weise. Man muss hineinwachsen in seine Berufung. Und ich weiß, wie es bei mir war. Also es ist schon ein Kampf, bis man da hineinwächst in die Gnade Gottes und bis man da Stück für Stück da vorwärts kommt. Die Welt ist also voller Stürme. Und wenn du die Stürme nicht durchhältst, durchmachst, durchstehst. Corinna, wie viele Stürme hast du durchgemacht? Auch eine ganze Menge. Da kannst du ein ganzes Lied schreiben. Schwierigkeiten über Schwierigkeiten und so weiter. Aber guck mal. Die Frau folgt Gott immer noch, trotz den Schwierigkeiten. Und weißt du, man hält sich an Gott fest und man hält sich nicht an Menschen fest. Wenn man sich an Menschen festhalten würde, würde man verzweifeln. Und du kannst dich an niemand festhalten. Im letzten Moment, im letzten Akt, musst du dich nur allein auf Gott verlassen. Und da muss dein Vertrauen zu Gott ganz stark sein. Also, die Welt ist also voller negativen Erfahrungen und so weiter. Psalm 34, Vers 19 heißt es, der Gerechte muss viel leiden. Der Gerechte muss viel leiden. Das ist Gottes Wort. Und mein Thema heute ist also, bete, bevor du losfährst, bevor die Stürme kommen, bevor die Anfechtung kommen. Der Gerechte muss viel leiden. Doch aus dem Allen entreißt ihn der Herr. Aus dem Allen entreißt der Herr. Der Gerechte muss viel Elend ansehen. Mir ist diese Bibelstelle so groß geworden, die Bergpredigt, wo Jesus sagt, die da Leid tragen. Ich habe gesagt, ja, über was soll man Leid tragen? Über mich selber? Mich selbst bedauern und bejammern, bemitleiden? Über was soll ich Leid tragen? Über das Elend, das du siehst. Dass die Menschen unter den Räuber gefallen sind, verloren sind, dass sie dahin gehen wie Schafe ohne Hirten und dahin vegetieren, zum Flugzeug rausspringen. Also, weißt du, es ist gefährlich, aus dem fahrenden Zug schon rauszuspringen. Aber noch viel schlimmer ist es aus dem fliegenden Flugzeug. Oder aus dem fahrenden Auto rausgeschleudert zu werden. Aber hier, weißt du, einfach zu wohl. Wenn dich jemand rausschmeißt, ist was anders. Ich werde nie vergessen, die Bilder von dem World Trade Center, dieses Anschlag, wie die Menschen zum Fenster rausgesprungen sind. Weißt du, das ist so schrecklich, wenn Menschenleiber zum Fenster rausspringen aus dem, was weiß ich, wie viel Stockwerk. Und jetzt aus dem fliegenden Flugzeug kein Halt. Und dann noch glauben und winken und happy sein. Wenigstens Fallschirm mitnehmen, wenn man schon springt. Aber die haben das nicht mitgenommen. Die haben gedacht, oh, der Herr wird tragen mit seinen Engeln und die Engel werden mich versorgen. Das ist ein Lug und Trug und Schwindel vom Satan. Du musst aufpassen. Aber der Gerechte wird erlöst. Der muss viel ansehen, aber der wird erlöst von der Ungerechtigkeit. Von dem, was die Menschen trifft, was ihn selber trifft, was die Gemeinden trifft. Und weißt du, und wenn du die Gemeinden anschaust und die Stürme sind über die Gemeinden, dass der Herr sagt, meint ihr, wenn das Menschensohn wiederkommt, dass er Glauben finden wird? Meint ihr, dass er Liebe finden wird? Meint ihr, dass er Geduld finden wird? Die Menschen werden ungeduldig sein, alles schnell, 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 schnell. Und wenn es nicht schnell genug geht, geht man zu McDonald's. Und dann denkt man, man kann da in der Tüte was kaufen. Doch dem allem entreißt der Herr. Der Beter löst sich von dem Elend. Weißt du, du siehst das Elend, aber du lässt das Elend nicht rein. Das ist das Elend, das Leid. Du siehst das Leid, aber du schluckst das Leid nicht und rumort das nicht in dir, wieso, weshalb und so weiter. Der Beter lässt das Negative hinter sich. Der Beter lässt die Ungerechtigkeit hinter sich. Der Beter lässt das Leid hinter sich. Weil er auf Gott schaut und er sieht das nicht mehr. Das geht mir nichts mehr an. Der wird von Gott getröstet, weil er so viel Freude an Gott hat. Unser Gottesbewusstsein ist unsere Rettung. Unser Gottesbewusstsein ist unsere Rettung. Der Gerechte hat mit Gott Gemeinschaft, stimmt sich mit Gott überein, also gerecht in gutem Verhältnis zu Gott. Und er wird aus aller Not errettet. Das ist der Herr, der errettet, weil du auf Gott schaust, dann wird es alles kleiner, blasser, weniger und so weiter. Das ist wie Fliegen. Und du musst sehen, im Flugzeug, wie fliegt man? Weißt du, durch die Aerodynamik, durch den Gegenwind. Man fliegt, man steigt auf im Gegenwind. Deshalb fliegen die Flugzeuge manchmal Richtung Spandau, steigen sie auf oder dann kommen sie leider zu mir vorbei nach Pankow. Je nachdem, wie der Wind ist. Die fliegen immer mit der Windrichtung, wie der Wind ist. Und die brauchen Gegenwind. Weißt du, um aufzusteigen in deinem geistlichen Leben, brauchst du Gegenwind, brauchst du Schwierigkeiten. Kannst du da Amen sagen? Bist einverstanden? Um vorwärts zu kommen, brauchen wir Widerstand. Und je größer der Widerstand ist, desto höher fliegt dann dein Flugzeug, desto leichter kommt es rauf. Weißt du, der Herr bringt dich durch all die Stürme hindurch, durch all die Zweifel. Und sogar, was viel schlimmer wie Zweifel ist, ist Selbstzweifel. Schlimmer als Zweifel ist der Selbstzweifel. Bin ich noch richtig? Bin ich noch auf dem Weg? Liebe ich den Herrn noch? Liebt mich der Herr noch? Dieser Selbstzweifel, diese und so weiter. Der Herr erlöst uns vom Selbstzweifel. Und der Gerechte, der Beter wird erlöst. Er ist mit Gott verbunden. Er stimmt mit Gott überein. Und der Herr rettet ihn von all den Anfechtungen. Und deshalb ist vorher, bevor du losgehst, bevor du morgens aufstehst und sagst, ja, wie wird das Wetter? Du siehst, draußen ist mieses Wetter. Und du sagst, oh Herr, bei diesem Wetter muss ich raus. Da jagt man keinen Hund raus, aber ich muss raus. Stell dir mal vor, du arbeitest auf dem Bau. Als Praktikant habe ich mal auf dem Bau gearbeitet. Da musst du es bei jedem Wetter raus. Du musst bei jedem Wetter, kannst nicht sagen, heute nur, ich arbeite nur beim Sonnenschein. Viele würden am liebsten bei Sonnenschein arbeiten, aber das ist wieder zu heiß. Beim Sonnenschein. Unser großes Problem ist, dass wir selbst uns ein Problem sind. Selbstzweifel. Dein Ärger ist dein Problem. Deine Beleidigung ist dein Problem. Dein Ego, dein angekratztes Ich, dein Stolz ist dein Problem. Das sind unsere Probleme. Weißt du, ich habe nicht so viel Probleme mit anderen. Ich habe Probleme mit mir selber. Wenn du ehrlich bist. Die Unehrlichen, die haben mit anderen nur Probleme. Nur die anderen sind alle schuld. Aber beim Ehrlichen, da hast du immer wieder. Das kriegst du nicht in deinen Kopf. Das klebt so wie eine Klette an deinem Gewand. Und das wirst du nicht los. Das streifst von der einen Seite ab. An der anderen Seite klebt sich wieder fest. Du redest immer wieder davon, weißt du, und das ist so schlimm, wenn es einmal in dir drin ist, wo ist der Knopf, wo ich ausschalte? Den Knopf zu finden zum Ausschalten. Wo ist er? Und der Teufel hat es zugeklebt, dass du das nicht siehst, diesen Knopf. Ja, und du fragst dich, der hält dich blind, du findest den Knopf nicht, du weißt nicht, wie du abschalten sollst, kannst nicht mehr schlucken und so weiter. Du weißt gar nicht, Herr, wie soll es weitergehen? Wo ist der Knopf zum Ausschalten? Deshalb bete, bevor du losfährst und du noch weißt, wie die Apparatur ist. Bevor du startest, schau deine Armaturen an. Ist alles in Ordnung? Gott entmutigt niemand. Das ist grundsätzlich. Also, und deshalb, wenn du betest, er wird dir sagen, fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Gott wird dich motivieren, egal, auch wenn schwierige Wege sind. Gott sagt, geh durch, ich werde dich tragen. Du kannst dich auf mich verlassen. Er liefert uns nicht dem Teufel aus, glaub mir das, das macht der Herr nicht. Aber er gibt uns alles, was wir brauchen, um zu glauben. Er rüstet uns mit den richtigen Waffen aus, mit den richtigen Instrumenten. Für dein Glück ist alles da, was du brauchst, um ein gesegnetes Leben zu führen, ist alles da. Du musst es jetzt nur noch richtig begreifen, richtig erfassen und richtig verstehen und richtig zueinander ordnen. Gott vertrauen lernen, das Gott muss man lernen zu vertrauen. Und das passiert im Gebet. Deshalb ist es so wichtig. Geh ohne Gebet und Gottes Wort nicht aus deinem Hause fort. Steig nicht aus dem Auto. Du könntest überfahren werden. Und im Gebet führt Gott einen. Das Gebet ist für mich so wie das göttliche Leitsystem. Weißt du, Gott leitet uns. Das ist also grün, diese grüne Welle. Wenn du mal auf diese grüne Welle bist und so weiter, dann kannst du einfach durchfahren. Gott leitet uns im Gebet. Im Gebet bekommst du Anleitung zum Leben, bekommst die Betriebsanleitung für dich selbst, dass du erkennst, was in dir wohnt und was in dir ist und was in dir nicht ist. Dann merkst du, wie du funktionierst. Jeder Mensch funktioniert anders. Ich weiß nicht, ob du das gemerkt hast, aber ich funktioniere anders wie du und du funktionierst anders als ich. Und du bekommst auch Kraft. Einfach durch Gebet bekommst du Kraft, du tankst auf, du kriegst Anweisungen für den nächsten Schritt, bekommst die richtige Motivation, die Ermutigung. Und weißt du, die Ermutigung ist so wichtig, dass du im Gebet so aufstehst und sagst, ja, das ist. Also mir passiert es, ich habe mal eine ganz schlimme Sache gehabt mit der Presse in Stuttgart, mit der Stuttgarter Zeitung und habe ein Problem gehabt und die Zeitung wollte mich fix und fertig machen und ihr wisst ja, wie die Presse ist, die kann einen wirklich einen zu Schnecken machen und da kann seine Sachen packen und gehen und so ähnlich ist da meine Geschichte gewesen. Dann liest der Reporter den Bericht vor und sagt, Herr Matthäus, haben Sie noch was dazu zu fügen oder und so weiter und dann sage ich noch, wir haben ein Telefon im Hausflur gehabt, nicht so Handy, dass man überall hinkommt, das sind schon viele Jahre her. Dann sage ich, und diesen Bericht werden Sie nicht bringen. Dann sagt er, wer sind Sie? dass sie das untersagen oder verbinden könnten oder verbieten könnten. Und ich bin dann gleich auf die Knie gegangen, da wo ich war, gebetet. Meine Frau hat gesagt, was hast du da gesagt? Er hat gesagt, er bringt den Bericht nicht. Der ist so gemein und so gehässig, er bringt das nicht. Und dann habe ich auf die Knie, ging auf die Knie auf der Stelle, da wo ich war, und habe gesagt, lieber Gott, ich kann das nicht verhindern. Und er wird es bringen und die werden mich fertig machen. Aber verhindere du. Und am nächsten Morgen will ich wissen, ob er den Bericht jetzt gebracht hat oder nicht in der Zeitung, ob mein Gebet funktioniert hat. Was ich sagen wollte, ich habe nach einem Satz, oder ich habe ganz kurz gebetet, Herr, verhindere du, dass er den Bericht nicht bringt. Und ich habe so Frieden gehabt, bin aufgestanden, habe gesagt, er wird den Bericht nicht bringen. Aber ich wollte sehen, ob er den tatsächlich bringt. Und was passiert? Gehe zur Zeitung, oder ich habe die Zeitung abonniert gehabt. Die Zeitung ist nicht im Briefkasten. Dann fahre ich unten zum Zeitungsstand. Die Zeitung ist nicht geliefert worden. Fahre ich zum Bahnhof, dann die Zeitung ist auch nicht da. Und dann rufe ich die Zeitung an, wo ist die Zeitung? Ich bin ja Kunde und ich möchte meine Zeitung morgens lesen zum Frühstück. Ja, die Zeitung, also guten Tag, die Zeitung wird heute bestreikt. Und die Zeitung wurde so lange bestreikt, bis ich meine Unterschrift gegeben habe für die Sache. So lange wurde bestreikt. Zum ersten Mal in der deutschen Geschichte, Bundesrepublik-Geschichte, wurde die Zeitung bestreikt. Gebet. Weißt du, wir sollten nicht gleich alles aufgeben und gleich resignieren. Ja, die machen mich fertig, die machen mich zur Schnecke. Der Herr erlöst aus der Not. Und du musst nicht lange beten und du musst nicht viel beten, du musst nur richtig beten. Das ist es. Von Herzen beten, und wenn du von Herzen mit Gott geredet hast, dann weißt du plötzlich, da kommt nichts mehr. Es kam nicht mehr. Und dann will ich den Vertrag unterschreiben, und der hat gar nichts gewusst, was da alles gelaufen ist. Dieser Mann, der mir dann was vermietet hat, der sagte, Sie sind hier so sicher wie Abraham, wie der Lazarus in Abrahams Schoß. Sie sind so sicher. Also wenn du in Gott bist, kannst ganz sicher sein, der Herr leitet dich. Ermutigung ist eine Kombination, dass Gott sagt, fürchte dich nicht, glaube mir, vertraue mir, steh zu mir, ich stehe zu dir, und so weiter. So eine Verbindung. Wer mit dir geht, das ist so wichtig, wer mit dir geht. Wenn die Angst mit dir geht, und dann kommt Depression noch dazu, dann kommt Mangel an Hoffnung dazu, und dann hast du Antiglauben. Aber wir müssen Gott bei uns haben. Und wenn du Gott auf deiner Seite hast, wer kann gegen dich sein? Wer kann uns von der Liebe Gottes trennen? Also bete zuerst, bevor du losgehst, bevor du zu deinem Gegner gehst, bevor du zum Arzt gehst, bevor du zur Bank gehst, bevor du, was weiß ich, zu wohin auch hingehst, bete zuerst. Und lass dich nicht vom Teufel entmutigen. Der Teufel arbeitet immer mit Entmutigung. Grundsätzlich. Also ich nehme nichts an, was mich entmutigt. Ich nehme nur Ermutigung an. Ich nehme nur Ermutigung. Gott sagt, sei treu, verlass dich auf mich, ich werde für dich streiten. Und du darfst nur still sein. Entmutigung ist ein Geist, ein Dämon. Das ist ein Dämon. Ich will mit Dämonen nichts zu tun haben. Entmutigung kommt immer vom Teufel. Weißt du, die Riesen, wir können nicht rein, das geht nicht. Du siehst ja, das ganze Volk, die haben so viel Wunder mit Gott erlebt, was nützt es? Alles für die Katz. Wie viele Segnungen haben sie erlebt? 40 Jahre essen sie Manna. Und jetzt kommen da ein paar Leute und erzählen, wir können es nicht. Und 2 Millionen Leute kippen um, rutschen aus, fallen ab. Wir wollen lieber hier in der Wüste sterben, als dann mit den Riesen uns anlegen. Weißt du, du solltest alles Gott abgeben, und da waren nur Josua und Kaleb. Mit Gott können wir, mit Gott werden wir, und mit Gott schaffen wir es. Du siehst, was negative Berichte bewirken. Deshalb hör dir den Blödsinn nicht an. Blödsinn ist das. Negative Berichte, die sind da. Jawohl, Riesen, da sind, wir haben die Riesen gesehen auch. Aber Gott ist stärker als der Riese. Probleme sind da, Stürme sind da, Schwierigkeiten sind da, Krankheiten sind da, Sorgen sind da, Ängste sind da. Aber Gott ist größer als das. Und wir sind ja 2 Millionen noch dazu. Du siehst, wenn du dich auf die negativen Berichte einlässt, dann hast du die Ruhe weg, bist verunsichert, schmeißt alles raus aus Angst und Furcht und sagst, das schafft man nicht. Und die Bibel sagt, gib dem Argen keinen Raum. Das ist, gib dem negativen Zeug keinen Raum. Bete lieber. Dann hast du mehr davon. Geh lieber, du hörst diese negative Nachricht und dann sagst, lieber Gott, und gehst auf die Knie und sagst, lieber Heiland, verhindere du, dass er den Bericht nicht bringt. Verhindere du. Und Gott ist stärker als irgendein Reporter, als irgendein Mensch, als irgendein Tyrann, Diktator und so weiter. Und dann lebst du ein Leben der Hoffnung, ein Leben des Glaubens. Und dann willst du wissen, bringt er jetzt? Was schreibt er? Das brauchst du, das hast du nicht mehr nötig zu lesen. Nach 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 3, da heißt es, habt Gemeinschaft mit Gott, mit Jesus und dem Heiligen Geist. Und dann lebst du ein Leben der Hoffnung, ein Leben der Auferstehung, ein unbegrenztes Leben. Hab nur mit Gott Gemeinschaft. Geschwister, wir müssen lernen, noch viel mehr Gemeinschaft mit Gott haben, bevor wir loslegen. Geh nicht ohne Gebet deine Straße weiter. Denn du begegnest dem Teufel auf Schritt und Tritt. Der wartet ja, der ist der Fürst dieser Welt, der eine ganze Armee überall arrangiert, Haufen Dämonen. Es wimmelt nur von diesen Dingen. Weißt du, wir haben als Kinder Gottes eines verlernt, das kindliche Gebet. Aber, lieber Vater, wir haben verlernt, mit Gott Gemeinschaft zu haben, lieber Heiland. Weißt du, wir sollten wieder anfangen, lieber Heiland zu sagen. Lieber Heiland. Aber was machen wir? Wir beten nicht mehr kindlich, wir preisen nicht mehr Gott, wir rühmen Gott nicht mehr, wir erheben nicht seinen Namen, wir reden von Problemen, von Bedürfnissen, von Anliegen, von was weiß ich, von alles, was uns so bedrückt und drehen uns in unserem Kreis und sagen, oh Gott, sie ist nicht da, ist ein Problem, da haben wir ein Problem, da drücken die Schuhe, dann rutscht die Hose, dann ist das Hemd locker und was weiß ich, oder spannend, weißt du, wir haben lauter Probleme und nur, Hauptsache finde ich noch irgendwo am Parkplatz. Lasst uns aufhören, mit diesem irdischen Plunder zu beten darum, Gott wird geben. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, so wird euch solches alles zufallen. Wir sollen ganz anders eingestellt werden und so weiter. Zuerst Gott in unserem Leben an erster Stelle setzen und dann wird alles andere nacheinander folgen, wird nacheinander passieren und so weiter. Wer nicht richtig betet und wer nicht richtig mit Gebet den Tag beginnt, der kann nicht sagen, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Der wird den Tag verfluchen. Warum bin ich überhaupt geboren? Warum bin ich heute Morgen aufgestanden? Weißt du, aber wenn du richtig durchgebetet hast, wir haben verlernt als Christen durchzubeten. Früher haben die Pfingstler einfach so ein Wort gehabt, hast du schon durchgebetet? Hast du schon durchgebetet? Hast du schon im Gebet das durchgekaut, durchgearbeitet? Hast du schon durchgebetet? Hast du dein Problem schon durchgebetet? Deinen Kampf durchgebetet? Deine Sorge durchgebetet? Deine Ängste durchgebetet? Bis du durch bist, bei Gott angekommen und Gottes Resonanz und Antwort und Feedback bekommen hast. Wer nicht richtig betet, der schwankt nur noch, der torkelt hin und her, der lebt nur noch von Stimmungen, von Launen und Lust und so weiter, ist ständig, so wie das Wetter, veränderlich, mal so, mal so, mal so. Wer nicht richtig gebetet hat, lässt sich von jedem Wind sich bewegen, verliert die Orientierung, wo bin ich jetzt, was ist mit mir los, wie geht's mit mir weiter, kann sich nicht entscheiden. Und sein Zustand verschlimmert sich mehr und mehr. Einmal richtig gebetet ist wie zweimal gearbeitet. Einmal richtig gebetet ist wie zweimal gearbeitet. Wir Menschen reflektieren nur, was in uns drin ist. Entweder Gott oder der Teufel. Wir reflektieren nur das, was in uns drin ist. Entweder Glauben oder Zweifel. Wir reflektieren nur das, was wir gerade sehen, Sieg oder Niederlage. Wenn du auf Gott schaust, hast du Sieg. Wenn du auf die Welt schaust, auf die Umstände schaust, siehst du die Macht des Teufels. Was der Teufel alles macht, der macht die Leute krank, der macht die Leute arm, der lässt die Leute Köpfe einschlagen und so weiter. Der schürt nur, dass bald Krieg gibt wieder. Viele denken, durch Reden wird was verändert. Andere denken, durch Seelsorge wird sich was verändern. Also jetzt brauche ich Seelsorge. Oh, wenn ich nur das alles aussprechen kann. Nein, ich sage euch ein Geheimnis. Die Probleme werden gelöst, wenn du richtig gebetet hast. Dann sparst du dir deine Seelsorge. Dann sparst du das ganze Gequatsche. Dann sparst du die ganzen Diskussionen, die ganzen Aussprachen, die Konzile und Konferenzen. Versteht? Das spart man sich. Da braucht man nicht. Weißt du, das macht der Herr dann. Dann gehst du in ein Land, da ist alles vorbereitet, da brauchst keine Seminare mehr und so weiter. Wenn ich dran denke, die Welt wird nicht verändert durch Diskussion, die Welt wird verändert durch Gebet. Beter sind Weltveränderer. Es ist purer Irrtum, wenn du nur denkst, dass durch menschliche Machenschaften die Dinge verändert werden. Gottes Wort sagt, es geschieht nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist. Und Gottes Geist wird nur freigesetzt, wenn man betet. Gottes Geist wird freigesetzt, wenn man betet. Menschen, die kein Gebetsleben haben, bei denen ändert sich gar nichts. Das ist immer wie alles beim Alten. Das sind immer noch die Alten. Sie quasseln viel, erzählen viel, plaudern viel, unterhalten die Leute und so weiter, aber verändern wird sich nichts. Im Gegenteil, der Schaden wird nur noch größer. Da werden die Probleme ausgetreten. Die Probleme werden da verbreitet, so wie, ja, du kannst nicht mehr einfangen am Schluss. Die Kundschafter haben das Volk nur entmutigt. Wir haben Riesen gesehen. Und das hat schon gereicht. Die haben nicht mehr weitergehört. Was die Gläubigen gesagt haben, die hören nur noch, was die Ungläubigen sagen. Und dann hörst du nur noch, was die Medien sagen, was der Arzt sagt, was die Experten sagen, was die Zeitung sagt. was die Schwätzer sagen. Schwätzer sind noch nie ein Segen gewesen. Im Gegenteil. Sie haben den Leuten den Segen noch geraubt durchs Geschwätz. Am besten ist, du ziehst dich zurück. Und deshalb, seid stille. Ich will für euch streiten. In deine Kammer gehen. Wir werden am Sonntag über die offene Tür sprechen, aber ich spreche von der verschlossenen Tür. Es gibt auch eine verschlossene Tür. Schließ die Tür hinter dir zu und rede mit dem Vater im Himmel. Und der, der das im Verborgenen sieht, der wird es vergelten, öffentlich. Und was wir brauchen, ist eine öffentliche Vergeltung. Dass Gott öffentlich vergilt, dass Gott öffentlich für uns streitet, dass Gott öffentlich für uns sorgt. Das Flugzeug fliegt, die Gemeinde lebt weiter. Aber das Bild war so toll. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite schrecklich. Weißt du, es ist wirklich, die Leute denken, wenn sie fliegen, das ist Fortschritt. Wenn sie unten ankommen, das ist kein Fortschritt mehr. Fortschritt ist, wenn du das Ziel erreichst. Und das Ziel ist der Thron Gottes. Die Herrlichkeit Gottes. Irgendwo, weißt du, wir sind auf der Reise, wir sind Pilger, wir müssen irgendwo ankommen. Und das ist nicht dann auf dem halben Weg abspringen oder rausspringen oder was es auch immer ist. Mir ist es mal passiert. Weißt du, ich bin in Indien und auf meinem Fahrplan hieß, dass wir in den nächsten Flughafen, wo das Flugzeug landet, müssen wir aussteigen. Und das Flugzeug landet tatsächlich. Aber er landet nicht da, wo es landen sollte. Und wir drei Deutsche sind so dumm. Wir nehmen unseren Koffer und wir sagen, wir brauchen unseren Koffer. Wir müssen hier aussteigen. Das war nur eine Zwischenlandung. Der musste auftanken oder was weiß ich, was er da gemacht hat. Und so weiter. Und auf der grünen Wiese gehen wir ohne... Niemand steigt aus. Nur wir drei steigen aus. Aber wir haben gedacht, wir sind angekommen. Und dann, da ist Aufregung am Flughafen, dass da drei Deutsche da kommen mit dem Koffer in der Hand und dann fragen sie, ja, wo wollen sie hin? Ja, dann haben wir uns, zeigt euer Ticket. Er sagte, das Flugzeug fliegt ja noch weiter. Und ihr steigt jetzt schon aus. Ich weiß, was das bedeutet, auf der grünen Wiese auszusteigen. Nur Verrückte tun das, verrückte Deutsche, die dort in Indien so sich benehmen. Und dann mussten wir wieder vom Flugpersonal reingeführt werden. Du, es geht weiter. Im nächsten Flughafen, da dürfen wir wieder aussteigen. Weißt du, du kommst richtig blöd davor. So sind wir. Also, das war eine Lektion für den Rest meines Lebens. Nicht zu früh aussteigen. Und nicht bei jeder Landung aussteigen. Weißt du, und wie oft macht ein Flugzeug eine Zwischenlandung? Ich flieg nach Rumänien und dann landet das Flugzeug nach einer Weile in Warschau. Ich wollte aber nach Bukarest. Und landet in Warschau. Denke ich, das gibt's doch nicht. Und da gab's Probleme, weil irgendwie eine Gesellschaft nicht Benzin bezahlt hat oder die Kerosin bezahlt hatte, mussten sie zwischenlanden in Warschau und dort auftanken. Der haben also nicht genug Sprit gehabt bis nach Rumänien. Aber Zwischenlandung, du landest plötzlich woanders. Aber steig nicht aus, wenn du woanders landest. Steig erst aus, wenn du bei Gott angekommen bist, an deinem Ziel angekommen bist. Das habe ich gelernt. Steig erst aus, wenn du am Ziel bist. Wenn es heißt, so jetzt macht euch bereit zum Aussteigen. Wenn der Herr uns ruft zum Aussteigen. Oder in Offenbarung Kapitel 4, Vers 1. Komm, die Tür ist offen, jetzt könnt ihr rein. Und nicht nur einfach, jetzt wir sind hier, wir wollen aussteigen. Also wir müssen auf die Stunde Gottes, auf Gottes Fahrplan achten und nicht auf unseren Fahrplan. So, als sie dann Gott fragte und das so sah und so weiter, weißt du, wenn es schon besser geht, nur ein bisschen besser geht, glauben viele Leute, jetzt kann ich selber fliegen. Jetzt kann ich selber fliegen, das kann ich selber machen. Und das Flugzeug steigt und so weiter und die fallen ab. Und das, manchmal bin ich sehr traurig, auch in der Gemeinde, wenn ich so manchmal das erlebe und miterlebe, wie das immer wieder so im Laufe der Jahre immer wieder mal passiert. Da kommen Leute und da gehen Leute, da kommen Leute und gehen Leute wieder. Und ich denke manchmal, lieber Gott, warum das ist so? Aber dann verstehe ich auch die Bibel. In der Urgemeinde war es auch nicht besser, als Ananias und Sapphira tot umfielen. Weißt du, was da heißt? Und da kam eine Gottesfurcht über die Gemeinde. Da haben die Leute aufgehört, mit dem lieben Gott zu spielen. Das wurde ernst, als die beiden da tot umfielen und diese Möchtegerne-Leute, die Übertreiber oder was es auch immer waren, die sich selbst in ihre eigene Tasche gewirtschaftet haben. Und da breitet sich das Wort Gottes aus. Weißt du, also da kam eine Gottesfurcht. Und es kommt immer wieder, in solchen Situationen, wo Gott arbeitet, kommt Gottesfurcht. Wenn Dinge passieren, wo du sagst, das darf gar nicht sein. Gemeinde Jesu hat immer so viel Ballast. Am Mittwoch werde ich zu diesem Thema sprechen, diese unreinen Geister. So viele Christen leben nur äußerlich, aber nicht innerlich. sind noch besetzt von Dämonen und die Dämonen können sich ganz ruhig und still verhalten, so Schläfer. Du kennst ja Terroristen als Schläfer, so Schläfer, die können ruhig noch versteckt bleiben. Aber dann kommt dieser Moment, weißt du, die Dämonen arbeiten immer nach günstigen Gelegenheiten und schauen Ausschau, wo ist es eine günstige Gelegenheit? Und dann werden plötzlich die Leute geritten. Und mit solchen Leuten kannst du keine Gemeinschaft haben, kannst nicht Reich Gottes bauen. Und das muss auch Jesus lernen, das muss der Apostel lernen und so weiter. Mit solchen Dingen kann man keine Gemeinschaft haben. Du musst mit Leuten Gemeinschaft haben, die Gott hingegeben sind, die aufs Ganze gehen, alles oder nichts. Alles oder nichts. So, Judas, denke nur an Judas, der hat einen anderen Geist gehabt. Nicht so wie der Petrus, der wollte sterben. Gott hat das Herz gesehen. Weißt du, Gott sieht die Herzen der Leute. Und er weiß, wer ehrlich und aufrichtig meint. Gott hätte auch dem Judas Gnade geschenkt, aber der Judas hat es nicht genützt in seinem Leben. Guck mal, wenn schon solche Aposteln und Menschen durchfallen, wie Judas und Petrus und all die anderen schwach werden, was willst du, was will ich sagen? Was wollen wir sagen? Also betet, bevor es losgeht, bevor wir in den Sturm hineinkommen, bevor wir in die Schwierigkeiten hineinkommen. Weißt du, mancher Neubekehrte ist manchmal fester als so alte Hasen. Tut mir leid, aber das erlebe ich. Mancher Neubekehrte, der ist viel fester und stabiler im Glauben, weißt du, steht durch und so weiter. Und andere, die dann andere zu Buße nötigen oder aufrufen und so weiter, die stehen, die wissen, was ich gehört, dass man vergeben soll, dass man einander tragen soll, dass man nichts nachtragen darf und sollte und dass man nicht eifersüchtig und neidisch sein sollte und so weiter. Die sind losgefahren und sind noch im Feuer. Stürme werden kommen, bleiben niemand erspart. Engel stehen gebunden, diese Windengel in der Offenbarung, die vier Engel, sie sind gebunden. Und wenn die losgelassen werden, da gibt es Sturm auf dieser Welt. Und der Sturm ist immer da, das festigt uns. Weißt du, wo die Stürme uns hinbringen? In die Tiefe. Wurzeln in die Tiefe. Und wenn du die ganzen Briefe des Neuen Testaments liest und dann die Offenbarung noch dazu, die wurden geschrieben zur Ermutigung in den Stürmen. Immer wieder Irrlehren, Verführung, die Gnosis und Judaismus und so weiter. Steht fest. Seid unerschütterlich. Das ist immer die Botschaft. Steht fest. Und deshalb, gleich von Anfang ist es so wichtig, dass du gleich von Anfang lernst und dass man dir nicht sagt, weißt du, glaub an den Heiland und es wird alles wunderbar. Nein, wir müssen durch viel Kampf ins Reich Gottes. Durch viel Kampf, durch viel Stürme, durch Anfechtungen. Und wenn du die Gemeinde anschaust, die haben Anfechtungen gehabt. Ihre Anfechtungen waren anders als unsere. Unsere Anfechtungen sind heute anders als ihre. Die haben keinen Computer gehabt, die haben keine Filme gehabt, die haben kein Internet gehabt. Das haben die alles nicht gehabt. Aber dafür haben sie andere Probleme gehabt. Judaismus und dann Heidentum, Götzendienst, den Kaiser anzubeten. Wir haben andere Probleme. Weißt du, wir haben ja viel massivere Probleme. Ich denke, diese Probleme, die wir heute haben, die sind so schlimm, wie sie gar nicht schlimmer hätte mehr sein können. Und wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. Die Zeit... Wir gehen einer ganz schwierigen, schrecklichen Zeit entgegen. Und da brauchst du viel Gnade Gottes. Und deshalb, wir müssen eigentlich für jeden Augenblick unseres Lebens beten. Lieber Gott, komme ich noch lebendig nach Hause? Weißt du, wir haben ganz andere Bedrohungen als die. Was braucht der Mensch? Der braucht Halt und Orientierung, Hilfe von oben, echten Glauben. Und nicht irgendwie was jemand sagt, ja, vertraue, das wird schon alles gut werden. Nein, der muss von Gott aus wissen, dass es gut wird. Der braucht die Zusage von oben. Und zwar nicht, wenn der Pastor das sagt, sondern der Herr muss es sagen. Und weißt du, Pastor ist wichtig, aber das Wort Gottes muss zu deinem Herzen kommen. Der Geist Gottes muss deinem Geist Zeugnis geben. Ja, ich werde überleben. Ich werde es schaffen, ich werde das Ziel erreichen. Ich werde die Schmerzen durchhalten. Ich werde... Ja, die Hungersnot überstehen. Ich werde nicht um Brot betteln und so weiter. Ich werde bleiben. Ich werde nicht nach Ägypten ziehen und dann als Lügner zurückkommen, wie der Abraham. Viele Menschen haben heute keinen echten Glauben mehr. Die quasseln vom Glauben, erzählen so viel vom Glauben und werden mit ihren eigenen Problemen nicht fertig. Wenn du dann anschaust, wie sieht's zu Hause aus? Die werden mit ihrem Müll nicht fertig. Schau dir, Leute, wie viele Messes wir hier in Berlin haben. Und weil die sammeln und horten und horten und am Schluss brauchst du wie viele Container? 3, 4 Container, um das zu entsorgen. Und das ist noch nicht einmal alles, verstehst du? Aber du siehst, und was sich so im Leben eines Menschen ansammeln, wenn man nicht loslässt. Also wir sollten beten jeden Tag und fragen, lieber Gott, was kann ich heute loslassen? Was kann ich aufgeben? Das gehört zum christlichen Leben. Loslassen. Und dann ist man verzweifelt an sich selbst. Und so weiter. Dann, wenn du nicht Glauben an Gott hast, dann musst du zu den Experten gehen. Und dafür musst du teuer bezahlen. Und die lassen sich kosten. Dann der eine sagt so und der andere sagt so. Am Schluss weißt du gar nicht mehr, was du sagen sollst. Und glauben sollst. Und weißt du, Gott möchte zu uns reden, aber er will auch gefragt werden. Wir müssen Gott fragen. Und zwar jeder ganz persönlich. Ich kann nicht Gott für dich fragen, das musst du selber tun. Ich bin nicht katholisch, dass ich für dich die Messe lese. Die musst du schon selber lesen. Die musst du schon selber sprechen. Du musst selber beten. Ich kann dir vielleicht vorbeten und sagen, so betet man. Aber nachsprechen, das muss aus deinem Munde gehen. Denn die Bibel sagt, aus deinem Munde wirst du gerechtfertigt. Aus deinem Munde wirst du verdammt. Nicht aus dem Mund vom Pastor oder von Bruder und Schwester. Du musst lernen, selbst auf Gott zu hören. Selbst mit Gott zu gehen. Selbst mit Gott Gemeinschaft zu haben. Selbst Gott vertrauen. Selbst Gott berühren. Sich an Gott klammern. Und das ist der Gehorsam so wichtig. Und dass du betest. Jesus hat uns gelehrt zu beten, bevor der Sturm kommt. Der sagt in Matthäus 24, betet, dass eure Flucht nicht geschehe am Sabbat oder im Winter. Was ganz Verrücktes passiert jetzt in Israel zurzeit. Israel und USA haben gemeinsam Manöver. Gemeinsam also Armeemanöver. Weißt du, es kann ganz schnell knallen im Nahen Osten mit dem Iran. Und mit dem, wenn die schon gemeinsam Manöver machen und das noch über eine, länger als nur ein paar Tage. Also die machen Manöver gemeinsam. Da ist ein Pulverfass. Brauchst nur einen Funken und schon explodiert es. Verstehst? Bete, dass eure Flucht nicht geschehe im Winter und am Sabbat. Ich soll beten, lieber Gott. Also ich muss durch diese Hölle durch. Aber bitte, dass es so wenig Kratzer wie nur möglich. Dass es so glimpflich abgeht wie nur möglich. Wir sollen beten. Ich werde krank, ich werde angesteckt, ich werde belastet, ich werde bedrängt. Aber Herr, dass ich so durchkomme, dass ich überleben kann noch. Du darfst beten, das ist biblisches Gebet. Du darfst beten, Herr, wenn es schon kommt, aber dass es glimpflich abgeht. Dass es nur mit Blechschaden, dass ich da durchkomme, geistlich gesprochen. Stürme werden gestillt, wenn wir Gottes Wort gehorchen. Auf Gott hören und so weiter. Es wird kommen, wir werden in Seenot kommen, wir werden diese Riesenwellen erleben, unser Schiff wird rauf und runter gehen. Herr, es ist nicht wie Verderben. Und dann im letzten Moment, wo du sagst, jetzt aus, vorbei, dann steht der Heiland auf und gebietet Wind und Wetter. Weißt du, Geschwister, wir haben den Heiland in unserem Lebensboot. Wir haben den Heiland in unserem Leben. Und solange der Heiland da ist, wir müssen unser Teil tun. Glaub mir das, das wird uns nicht erspart. Und der Herr ruht. In der Zeit, wo du arbeitest und ruderst, ruht der Heiland. Aber dann, wenn du ihn rufst, wird er antworten. Rufe mich an. Rufe mich an. Fang an, Gott, zu Gott zu rufen. Und am besten ist nicht nur, ach, es ist so, der Himmel ist blau, die Sonne scheint und alle sind glücklich. Nein, es kann plötzlich ganz anders kommen. Plötzlich ist der Himmel nicht mehr blau, sondern schwarz. Weißt du, Gott will was Neues geben, was Neues schenken, will uns die Allmacht Gottes demonstrieren. Mein Heiland kann mich auch hier durchbringen. Das haben die Jünger erlebt. Und auf der anderen Seite, weißt du, warum das der Fall war, warum der große Sturm kam? Weil auf der anderen Seite ein Mensch war, der Befreiung brauchte. Der Mann von Gadara. Der brauchte Befreiung. Und niemand konnte ihn bändigen. Der lebte und hauste auf dem Friedhof, dieser Mann. Er hat einen Totengeist gehabt und wie viele Dämonen er da gehabt hat. Also, dass zigtausend Schweine ertrunken sind. Diese Dämonen waren alle in diesem Schweinehirten. Und da kommt Jesus und wegen diesem einen Mann kommt Jesus zu befreien. Warum wir manchmal Stürme durchmachen, ist vielleicht nur wegen einem einzigen Menschen, weil der gerettet werden muss. Wir machen Kämpfe, seelische Kämpfe, körperliche Kämpfe, geistliche Kämpfe, nur wegen einem einzigen Menschen, dass der gerettet wird. Dieser Schweinehirt. Und er ist besessen. Wie viel sind bei euch drin? Eine Legion. Weißt du, wie viel das ist? 6.000. Eine Legion. 6.000. Und kannst du dir vorstellen, so kann ein Mensch besessen sein. Und wegen diesem einen Besessenen fährt Jesus extra rüber, bringt seine ganze Gemeinde in Schwierigkeiten. Wenn das Schiff untergegangen wäre, wäre die ganze Gemeinde untergegangen. Die Gemeinde Jesu Christi. Aber, weißt du, der Herr sorgt dafür. Und wir sind in dieser Welt nicht für uns. Ich bin nicht hier für euch, für mich selber. Ich bin hier für Berlin. Wir sind hier für Berlin. Wir sind hier, um Menschen zu helfen, Menschen zu Jesus zu bringen, Menschen Jesus näher bringen. Ich bin nicht hier zum Vergnügen. Glaub mir das. Ich wüsste was anderes für mein Vergnügen zu tun. Ich bin nicht für Vergnügen hier. Weißt du, und wir müssen begreifen, warum wir hier sind. Und wir beten deshalb, wir sind hierher gekommen und wir haben viel gebetet, bevor wir hierher gekommen sind. Wir haben nicht hierher kommen wollen nach Berlin. War nicht unser Anliegen. Aber Gott hat gezeigt, erbarm dich meine, erbarm dich unsere, hier auf Breitscheidplatz, dieser Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. Das war der Ruf. Wir haben, meine Frau und ich, wir standen Hand in Hand vor dieser Gedächtniskirche und dann hat Gott gesprochen, der Hilfeschrei. Wir sind nach Berlin gekommen, weil hier verlorene Menschen sind. Weil hier Menschen sind, die Jesus brauchen. Und in der Zeit, wo wir hier sind, in den Jahren, sind viele zum Heiland gekommen. Viele. Sehr viele sogar. Das soll mir ein anderer Pastor mal vormachen. Wir haben viele Menschen zum Heiland gebracht. Durch die Evangelisation, durch die Aktion. Und das ist nur der Anfang gewesen. Ich bin überzeugt, Gott hat ganz was anderes noch vor. Und Gott will Menschen retten. Jesus kam, Sünder zu suchen und sie selig zu machen. Nicht die Gerechten. Ich bin nicht für die Gerechten da. Ich lasse die Gerechten gerne rausspringen, wenn sie wollen. Also die Gerechten, die glauben, ja, wir fliegen. Wir sind nicht da zum Fliegen. Wir sind da zum Kämpfen. Wir sind da, um das Ziel zu erreichen. Die Gesunden brauchen den Arzt nicht, die Kranken brauchen den Arzt. Gott offenbart dem Beter, was er tun soll. Er muss nur mit ihm reden und dann tut Gott was durch ihn. Dann tut Gott was. Stürme werden besiegt, wenn wir auf den Boden der Tatsachen zurückkommen. Und es ist so wichtig, dass du den Kampf vor dem Sturm gewinnst. Der Kampf wird vor dem Sturm gewonnen. Der Sieg. Der Herr ist mit uns. Wer kann gegen uns sein? Welche Macht? Also, weißt du, vor ein paar Jahren, was heißt, wir waren schon hier in dieser Gemeinde, da kam jemand und sagt, ich komme nicht mehr zu euch. Da habe ich gesagt, bitte. Und du wirst sehen, wie lange du da durchhältst und wie lange du finanzieren kannst. Aber ich bin Gott dankbar, bis heute kann ich die Sache finanzieren. Gott hilft bis heute. Und wenn die einen nicht helfen, dann kommt von woanders. Da bin ich manchmal so überrascht. Weißt du, da kommt aus der Schweiz, schickt jemand 1000, was haben die für Rappen? Nein, die haben nicht Rappen, Franken. Die haben Fragen. Da bin ich überrascht. Ich kenne die Leute gar nicht, aber die hören unsere Andachten oder Predigten und sind gesegnet und die sagen, also wir wollen teilhaben an dem Segen. Wir wollen uns beteiligen. Und ich bin aus Österreich schicken Leute und dergleichen Geld. Weißt du, wir denken ja, ja wenn ich nicht mehr komme, der macht Pleite. Gott macht lang nicht Pleite. Gott macht lang nicht Pleite. Weil wir gebetet haben und für mich ist immer ein Anliegen, jeden Tag, wo ich aufstehe und sage, lieber Gott, du weißt, es ist dein Werk, es ist nicht meine Sache und wenn es und so weiter, es ist deine Sache. Deshalb kann ich auch ruhig bleiben und kann ruhig und gelassen sein, ob der macht oder nicht macht, mitmacht oder nicht macht, mitmacht, das ist egal. Gottes Sache geht weiter. Und wenn ich nicht mehr da bin, Gottes Sache geht trotzdem weiter. Und irgendwann bin ich nicht mehr da. Oh, ja, bin ich beim Heiland im Himmel, sing Halleluja. Und dann begrüße ich all die Berliner oder die dich zum Herrn führen durfte und werde mit denen dich dann im Himmel mich unterhalten. Aber jetzt muss ich noch hier sein. Deshalb, Paulus sagt, weißt du, ich habe ein Problem. Ich würde gerne nach Hause gehen, aber ich muss wegen euch hier bleiben. Wegen euch. Naja, beten. Und deshalb, Geschwister, ist es so wichtig, dass wir beten. Dass wir beten vor dem Sturm. Dass wir die Kosten überschlagen. Weißt du, im Gebet überschlägst du die Kosten. Kann ich das ausführen, kann ich das nicht ausführen? Geht es oder geht es nicht? Es ist so wichtig, im Gebet wird entschieden. Greife ich mit einer Armee an oder mit zwei Armeen? Wie teile ich das und so weiter? Von welcher Seite werde ich angreifen? Wie soll Gott mich führen? Das Gebet ist so wichtig. Das Gebet ist wichtig, dass wir uns nach allen Seiten absichern, um Verstärkung sorgen, wenn es nötig ist, oder wie auch immer ist, die Werkzeuge überprüfen, die Waffen überprüfen, ob wir noch genug Munition haben. Das ist im Gebet, da überprüfst du das alles. Schaffe ich das oder schaffe ich es nicht? Vielleicht muss ich Rückzieher nehmen. Vielleicht muss ich etwas langsamer machen. Vielleicht muss ich andere Schritte noch davor noch einbauen, damit die Sache vorwärts geht. Beten ist innerlich sich zurüsten. Das ist Beten. Sich innerlich zurüsten. Sich die Waffen Gottes so richtig anlegen. Und sich in Gott vergraben. Verstehst du, sich in Gott einmummen. Ohne Gebet musst du selbst so viel aushalten. Wenn du nicht ohne Gebet hinausgehst, deshalb geh ohne Gebet nie aus deinem Hause fort. Da musst du so viel ertragen, so viel schlucken, das verkraftest du gar nicht. Bist du so schwach dann und dem Sturm nicht gewachsen? und weißt nicht, wie es weitergeht. Und dann klammerst dich an jedem Strohhalm, was dir in die Quere kommt, da versuchst du Halt zu bekommen. Aber wenn du gebetet hast, sagst du, ich halte mich an Gott. Ich weiß nicht viel, ich weiß nicht, wie es weitergeht, aber der Herr ist bei mir. Und das Einzige, was Gott von mir erwartet und von uns erwartet, ist, Jesus sagt, wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallet. Also schon allein von daher. Und das muss jeder für sich selber tun, nicht anderen. Ich kann dir nicht sagen, wache und bete, ich muss für mich selber predigen. Und ich predige für mich selbst hier. Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallet. Wir werden alle angefochten. Satan begehrt euer, steht's in der Bibel. Betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallet, dass ihr nicht schwach werdet, dass euch die Luft nicht ausgeht, dass ihr noch Stehvermögen behaltet, dass ihr nicht anfängt zu wackeln und zu schwanken und zu torkeln und was weiß ich alles, oder aufgibt und verzweifelt. Es ist, wachet und betet. Wachet und betet. Die Jünger haben versagt, weil sie nicht mitgebetet haben, den Leidern kämpfen lassen. Aber sie haben selber nichts getan. Viele Menschen fliehen vor dem Auftrag Gottes und sie müssen Stürme durchmachen. Aber dann ist so wichtig, dass wir uns an den Herrn klammern. Herr, denk an Jona. Herr, wir haben versagt, wir haben Fehler gemacht, aber still du den Sturm jetzt. Mach mit uns, was du willst. Wichtig ist, dass wir wieder ans Ziel kommen. Und weißt du, wo Gott den Jona hingebracht hat? Er ist ja auch rausgesprungen aus dem Schiff. Verstehst du? Das ist auch genauso gefährlich. Aber Gott hat einen Fisch verschafft, dass der Jona wieder an den Punkt kam, wo er hingehörte. Und der dachte, er läuft den lieben Gott weg. Du kannst hinlaufen, wo du willst. Du kommst immer bei Gott an. Und du kommst immer an dein Problem. Und der wurde in Jaffa, genau an dem Punkt, wo er im Schiff eingestiegen ist, nur ein paar Meter weiter ausgespuckt. Genau ein paar Meter weiter. Also du kommst von deinem Problem nicht los. Wenn Gott seine Hand auf dein Leben gelegt hat, kannst du strampeln, so viel du willst. Auch wenn Jonas noch so scheinheilig tut, er liegt in der Kajüte. Ich bete auch zu meinem Gott. Ich bin ein Hebräer. Ich bin ein Bote Gottes, ein gesalbter Gottes, ein gesegneter Gottes. Der ist auf der Flucht. Der ist auf der Flucht. Der ist auf der Flucht. Weißt du, du kannst viel beten, bist auf der Flucht. Du denkst, du bist in der falschen, in der richtigen Richtung. Du bist nur mit dem Herrn verbunden. Aber Gott will dich in Ninive haben. Gott will dich in Berlin haben. Gott will dich, oder da, wo du wohnst, Gott will dich da haben. Es war eine Phase in Berlin. So viele Christen kamen, wir ziehen weg von Berlin. Die sind alle von Berlin weg. Die sind nach Köln gezogen, nach Schweden gezogen, aus unserer Gemeinde. Da sind sie, was weiß ich, noch wohin gezogen. Nach München sind welche gezogen. Ja, der Herr, mag sein, dass der Herr sie rausgeholt hat, weil sie hier mit den Problemen nicht fertig geworden sind. Weil sie hier so viel Dummheiten gemacht haben. Deshalb sind sie immer von Berlin weggezogen. Mag recht sein, aber Gott bringt dann nach und nach die Leute wieder zurück oder lenkt und leitet. So, also fliehe nicht von Problemen. Weißt du, wenn du richtig gebetet hast, stehst du die Sache durch. Stehst die Sache durch, Halleluja. Du musst wieder zurück, da wo du weggelaufen bist. Leider. Stürme werden von Dämonen verursacht und vor allem werden Leute angegriffen, die auf der Flucht vor Gott sind. Die Jagd der Teufel. Die Dämonen wussten ganz genau, was mit Jona war. Verstehst du? Psst, Jona, sei ganz still. Die erwischen dich doch nicht. Und die finden nicht raus, wer da der Schuldige ist. Glaub, sogar das Würfeln, oder das Loswerfen und so weiter, das hat's hingebracht bis auf Jona. Und was machst du, Jona? Wir müssen lernen, in der Gegenwart Gottes zu leben. Auch wenn es schwierig ist, problematisch. Vor dem Herrn zu stehen und sagen, Herr, ich folge dir. Vergegenwärtige dir immer den Herrn. Deine Vorstellung bestimmt dein Schicksal. Deine Vorstellung. Wenn du Gott vor dir vorstellst, vor deinem Problem, vor deiner Arbeit, vor deinem Glauben, dann ist okay. Vorstellung. Herr, hier bist du. Bevor du aus dem Bett steigst, rede mit Gott. Bevor du aus dem Bett steigst, rede mit Gott. Lass dich von Gott inspirieren, motivieren. Bevor der Sturm kommt, rede von Gott. Frag, bevor du hingehst, so wie diese Frauen, wer wälzt uns den Stein weg? Weißt du, und dann kommst du dort an, wo du hinkommst. Dann ist alles schon erledigt, der Stein ist abgewälzt. Rede mit Gott. Du wirst die Probleme wunderbar gelöst bekommen, wenn du mit Gott gesprochen hast. Wer wälzt uns den Stein weg? Oh Herr, wir Frauen, wir sind so schwach. Wer wälzt uns den Stein weg? Geh ohne Gebet nicht aus deinem Hause fort. Aber diese Frauen hatten Glauben. Sie gingen auf ihr Problem zu. Sie wussten nicht, wer ihnen den Stein wegwälzt. Aber sie wussten, wenn wir dort ankommen, ist der Stein weg. Wird was passieren. Irgendwie wird das Problem gelöst werden. Hab Gemeinschaft mit Gott, bevor du deine Haustüre verlässt. Bevor du dein Problemland betrittst, dein Feindesland. Bevor du Menschen begegnest, die dir Sorge und Kummer bereiten. Du musst dir nur vorstellen, und das ist so wichtig, stell dir vor, von allen Seiten umgibst du mich. Von allen Seiten umgibst du mich. Ich bin eingehüllt von Gott. Ich bin eingehüllt von Gott. Gott schützt mich, Gott trägt mich, Gott führt mich, Gott leitet mich. Wenn du das dir vorstellst, deine Vorstellung ist so wichtig. Deine Vorstellung ist so wichtig. Wichtiger als vieles andere in deinem Leben, als Essen und Trinken. Stell dir vor, Gott hält mich. Ich bin sein Kind, er hält meine Hand. Bei meiner Rechten führt, und seiner Rechten führt er begleitet mich. Und wenn es dann so ist, dann bist du deinem Schicksal nicht mehr ausgeliefert. Dann bist du den Wellen nicht mehr ausgeliefert. Dann bist du den Stürmen nicht mehr ausgeliefert. Dann bist du der Gefahr nicht mehr ausgeliefert. Der Herr hält mich und der Herr bringt mich durch. Deine größten und herrlichsten Stunden mit Gott erlebst du in den Stürmen. Stunden, in den Schwierigkeitstagen und so weiter, in der Notstunden oder in der Anfechtung. Deshalb wachet und betet. Während der Kämpfe hat David die schönsten Psalmen geschrieben. Der Herr ist mein Hirte. Der Herr ist mein Schild. Der Herr ist mein Schirm. Der Herr ist meine Burg. Der Herr. In den Kämpfen, in den schwierigen Stunden, in seinen Ängsten hat er die schönsten Lieder gedichtet. In seiner tiefsten Frustration hat er die stärksten Glaubensworte gesprochen. Und ob ich schon wandert im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir und dein Stab und Stecken trösten mich. Je einsamer er war, desto größer war die Gegenwart Gottes in seinem Leben. Je schwächer er war, desto mehr Autorität hatte er, weil er gebetet hat. David war ein Junge des Gebets. Je kleiner er war, desto größer oder desto besser hat er die Stürme überlebt. Weißt du, wenn du ganz klein bist, da fegt der Wind über deinen Kopf hinweg. Aber wenn du groß bist, stolz bist und eingebildet bist, oh, da sind deine schönen Haare zersaust. Dann hast du Wind in den Haaren. Dein Leben ist nicht leicht. Wir sind alle auf der Überfahrt, wir die einst die Jünger Jesu. Und wir haben Stürme, wir haben Schwierigkeiten, wir haben diese Dinge da. Stürme sind Krisen. Ich würde sagen, das sind so Frontalangriffe Satans. Und bevor Satan dich frontal angreift, musst du gut gerüstet sein. Und das im Gebet. Wenn Gott was vorhat, gibt es immer Stürme. Immer. Bevor es geistliche Aufbrüche gibt, gibt es Stürme. Bevor wieder was aufgebaut wird und so weiter, hat es vorher Stürme gegeben, Zerstörung. Wir sind für das Leben nach dem Sturm von Gott berufen und erwählt. Nicht vor dem Sturm, sondern nach dem Sturm. Wenn alles hinter uns, dann bauen wir wieder auf, dann arbeiten wir wieder, wer Gott ist. Unsere Berufung ist nach dem Gericht, nach der Katastrophe, nach dem Chaos. Für mich ist Gebet Atmen der Seele ganz wichtig. Nimm dein geistliches Leben ernst. Spiel nicht mit dem geistlichen Leben. Denk nicht, dass das schaffe ich schon mit links. Weißt du, betet und wache, dass ihr nicht in Anfechtung fallet. Sonst schaffst du es nicht, sonst kommst du nicht durch. Fange an zu beten, bevor es losgeht. Bevor es passiert. In Jesaja 38 ist eine schöne Geschichte. Lese ich nicht, aber es kann es nachlesen. Da ist Hiskia. Da kommt der Prophet und sagt, König, Majestät, Sie müssen sterben, bestelle dein Haus. Schreckliche Botschaft. Keine Ermutigung. War auch nicht von Gott wahrscheinlich. Also, er hat es nicht akzeptiert. Was macht Hiskia? Dreht sich zur Wand und sagt, lieber Gott, ich bin noch mittendrin in der Reformation, ich bin im Aufbau deines Volkes und dreht sich zur Wand und weint und sagt, lieber Herr, ich kann noch nicht sterben. Ich darf noch nicht sterben. Und er ringt mit Gott. Und der Prophet ist gegangen, hat schon seine Trauerrede vorbereitet. Und da dreht sich Hiskia und weint und betet. Und weißt, was der liebe Gott macht? 15 Jahre gibt ihm noch dazu. 15 Jahre. Er redet mit Gott und der Herr verändert seine Situation. Und dann ist der Prophet gerade noch im Tor und dann sagt der Herr, geh zurück und sag, sein Leben wird verlängert. Vers 17. Du hast mich aus meiner Not errettet, hat er gesagt dann. Weißt du, du musst die Not nicht annehmen. Du hörst die Nachricht, du weißt, ich habe so eine Losung gezogen, die ist gar nicht so wunderbar. Oder was weiß ich, ich habe die Bibel für mich gelesen und oder was weiß ich. Und du sagst, oh, das schmeckt mir absolut nicht. Und dann dreh dich auf die andere Seite und fang an zu weinen vor dem Herrn und fang mit Gott zu reden. Und du wirst sehen, das Blatt wird sich wenden. Das Blatt wird sich wenden. Und dann dieses Wunder, da kamen die Leute und staunten. Weißt du, nach den Kriegen gibt es immer Erweckungen, hat es Erweckungen gegeben. Nach den Katastrophen und Krisen, Erschütterungen, Stürmen und Gerichten Gottes gab es Erweckungen. Wir beten für Erweckung und die, die für Erweckung beten sollen, bitte vorsichtig sein. Bist du bereit für die Erweckung? Bist du bereit? Wenn Erweckung kommt, da wird alles durcheinander gewirbelt. Da gibt es ein Chaos drunter und drüben, da weiß nicht, was oben und was unten ist. Aber dann beginnt Gott zu ordnen. Weißt du, da werden Menschen wie Fliegen umfallen. Das, und dann in dieser Not werden die Menschen schreien, sie werden den Tod suchen und den Tod nicht mehr finden. Da wird Erweckung passieren. Nicht, wenn wir anbeten und preisen und Gott loben und so weiter. Wir müssen vorher stark sein. Wenn das passiert, dass wir sagen, gut, Herr, das ist jetzt Erweckungszeit. Jetzt wird der Himmel zerrissen und die Erde explodiert. Und jetzt baust du etwas auf. Weißt du, wir müssen lernen, wieder Gott zu suchen und zu beten und es nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Wir sind vor der Anfechtung, Weltanfechtung, Endzeit. Ist dein Haus gut abgesichert? Weißt du, wenn man so hört, jetzt Hurrikan kommt und die Amerikaner in Texas vor allem, da werden Fenster dicht gemacht, da wird Dach nochmals fest angenagelt, da wird alles dicht gemacht. Ich habe mal einen Missionar bei uns gehabt, einen lieben Bruder, der hat erzählt, er ist bei den Eingeborenen gewesen und er und seine Frau und die Eingeborenen haben so viel gezaubert und der Zauberer, der Medizinmann hat alles dran gesetzt, dass er ja wegzieht, das ist nicht weggezogen. Dann haben sie beschlossen, wir bringen den Missionar um. Bei Nacht und Nebel, keiner wird's merken, der ist dann von Löwen aufgefressen oder was weiß ich. Wir bringen den Missionar um und sie haben dann sich beschlossen, da und da, mit dem Zauberer und den bringen um. Und der Missionar wusste, also er wusste nicht mehr weiter. Der Missionar wusste nicht mehr weiter, der predigt und arbeitet und alles ist umsonst. Alles ist umsonst. Und als es so war, dann sagt er zu seiner Frau, wir gehen heute Nacht, machen wir Gebetsnacht, wir gehen auf die Knie. Und die haben angefangen zu beten. Und um ihr Haus hat es immer geraschelt. Und die haben nicht gewusst, ist der Wind draußen, was es ist. Die haben sich nicht gestört, die haben einfach weiter gebetet. Die haben die ganze Nacht durchgebetet. Ist nichts passiert. Ein paar Tage später kommt einer und sagt, ich will mich bekehren. Und dann kommt der eine und der andere. Eine ganze, fast das halbe Dorf kommt und will sich bekehren. Und der Missionar ist so erstaunt. Sagt er, guck mal, siehst du es, was eine Gebetsnacht bewirkt? Aber das war nicht, dass die sich bekehrt haben, weil der Missionar jetzt so lange eine Nacht gebetet hat. Nein, als sie das Haus stürmen wollten, haben sie um das Haus Männer, große, starke Männer mit bissiger Hunde und gut bewaffnet gesehen. Und wenn sie das Haus stürmen wollten, die Männer waren immer ums Haus. Ihr Haus ist bewacht worden und sie haben gesagt, wir können es nicht. Der hat so stabile Wächter, der hat so scharfe Hunde und so weiter und wir können nicht. Die haben versucht, immer wieder durchzubrechen, aber es ging nicht. Die Wächter waren da. Und das war die Zeit, wo der Mann und die Frau gebetet haben. Wenn du betest, dein Haus wird bewacht von mächtigen Heerführern und bissigen Hunden. Und gut bewaffnet. Und die haben bekehrt. Und als letzter kam sogar der Zauberdoktor, der hat gesagt, also wissen Sie, Sie haben etwas, was wir nicht haben. Wir möchten auch Kinder Gottes werden, Christen werden. Und so ist das ganze Dorf bekehrt worden. Nur, die wollten ihn töten. Aber die haben gebetet. Und gebetet, bevor sie den getötet haben. Und diese beiden, die haben das überlebt. Und die haben das Wunder Gottes erlebt. Aber du siehst, wie das geht. Zuerst auf die Knie. Zuerst auf die Knie. Und da können die Ureinwohner sich vornehmen und machen, was sie wollen. Die werden auch in die Knie gezwungen, weil Gott stärker ist. Und sogar der Zauberdoktor muss es erkennen und einsehen. Der Herr ist stärker. Bete, bevor der Sturm dein Haus angreift und dein Haus schüttelt. Guck mal, bete. Gott kann Dinge machen. Das, was der bei dem Missionar gemacht hat, hat er beim Lot in Sodom auch gemacht. Die haben die Tür nicht gefunden. Nur weil Abraham gebetet hatte. Gebet ist eine Macht. Ob jetzt du selbst betroffen bist oder du im Gebirge bist und betest für deinen Neffen, Du kannst sogar für deinen Neffen beten. Du musst nicht für deinen Sohn und deine Tochter beten. Sogar das Gebet für deinen Neffen und deine Nichte hat eine große Kraft. Fang an, für deine Familie zu beten. Denn die Bibel sagt, du und dein ganzes Haus sollen gerettet werden. Du und dein ganzes Haus. Bete, bevor der Sturm kommt und sie alle dahin reißt, bevor das Weltsystem zusammenbricht, bevor der Vulkan hochgeht. Bete, es ist höchste Zeit zum Beten, liebe Leute. Wir haben hier hinten so eine schöne Ecke jetzt eingerichtet. Ich denke, wir sind schöner jetzt, als das letzte Mal war, direkt zum Kreuz. Hin zum Kreuz, all mein Sehnen ziehe. Hin zum Kreuz. Ich denke, wir sollen ruhig beten. Nicht so viel reden. Wir zerreden so viel. Wir zerreden den ganzen Segen Gottes. Merkst du nicht, wie das manchmal so passiert? Hier bist du gesegnet worden, gesalbt worden, von Gott berührt worden, bist kaum um die Ecke, kaum im Hof und so weiter, ist der Teufel schon da gewesen und alles dir gestohlen. Was hat er heute gepredigt? Wunderbar war's. Aber mehr weiß es auch nicht mehr, was er gewesen ist. Weißt du, wir sollten wie Maria all diese Worte in einem feinen Herzen bewegen. Bete vor dem Sturm. Erst nach dem Sturm weißt du, wie stark dann nachher dein Glaube gewesen ist. Erst wenn du aus dem Boot steigst, und sagst, wer ist der Mann, dem Wind und Wetter gehorchen? Markus 4, Vers 35 bis 41. Wer ist das, der sogar den Orkan stillen konnte? So einen furchtbaren Orkan, dass sogar ein Fischermann wie Petrus, dass er sogar Angst bekommt. Wer ist der Mann? Und Petrus und die Jünger haben nichts falsch gemacht. Weißt du, vielleicht hast du auch nichts falsch gemacht in deinem Leben, aber du bist mittendrin im Orkan. Du hast dich richtig verhalten, du hast gebetet, du bist gottesfürchtig gewesen, du hast Gott gedient. Denk an Hiob. Hast sogar noch extra Opfer gebracht. Und der Hiob musste da alles durchmachen, weil der Teufel es nicht gönnte und nicht wollte. Bete und erlebe deine Wunder. Bete auch in der größten Not oder du siehst, es kommt jetzt, da braut sich was zusammen. Fang an zu beten. Auch wenn Satan dich mit Fäusten schlägt, bete. Und Gott wird die Dinge verändern. Bete mit, wie Paulus um Mitternacht in Philippi, fang an zu beten und sagen, Herr, egal was jetzt passiert, egal, wir werden jetzt eingesperrt, wir kommen nicht mehr weiter hier in Europa, aber der Herr ist bei uns. Um Mitternacht, fang an zu beten. Jesus stillt die Turbulenzen in unserem Leben, in unserer Existenz, in unserer Gemeinde, in unserer Welt. Er stillt die Stürme und du musst keine Angst haben vor den Stürmen. Jesus ist größer als der Sturm. Und er steht auf und er bedrohte den Sturm, weil er stärker ist. Weil er mächtig ist. Psalm 50, Vers 15, leicht zu merken. Rufe mich an in der Not, ich will dich erretten. Und ich möchte diesen Psalm ein bisschen umdichten. Rufe mich vor der Not, dann kommst du besser aus der Not raus. Dann kommst du viel besser raus. Da gehst du durch, aber du kommst besser raus. Und du sollst mich preisen. Rufe mich vor der Not an. Du ahnst vielleicht etwas. Und weißt du, die Ahnung ist viel schlimmer als das Problem selber. Die Ahnung. Du ahnst, ich werde entlassen. Oder ich werde krank. Oder wir gehen Konkurs. Oder was weiß ich was alles. Du ahnst, du hörst die Nachrichten schon, du spürst, da stimmt was nicht. Da reden sie alle und munkeln alle irgendetwas. Bete. Und Gott wird handeln. Bete und Gott wird handeln. Rufe mich an vor der Not, nicht in der Not. Kannst ein bisschen weitergehen, schon ein bisschen früher anfangen. Und je früher du anfängst, desto besser es ist. Desto leichter fällt es dir nachher, wenn du in der Not bist. Vor der Not Gott anrufen. Lass uns aufstehen. Lass uns zum Herrn rufen. Und ich denke, manchmal ist es sogar gar nicht so schlecht, du sollst sogar zum Herrn schreien. In der Bibel ist nicht verboten zu schreien, rufe mich. Weißt du, das ist nicht so, Herr Jesus. Nein, da ist ein Schrei, ein Herzensschrei. Ruf raus in der Not, in der Schwierigkeit. Ruf den Namen des Herrn. Und je mehr du den Namen des Herrn ausrufst und der Beste lauter, desto schneller ist der Herr da. Rufe mich an. Und weil wir ihn nicht rufen, deshalb handelt Gott gar nicht. Gott will gebeten werden. Gott will gefragt werden. Gott will, ja, eingeweiht werden in dein Problem. Deshalb, wenn du morgens aufstehst, jeder Tag hat seine eigene Plage. Sag, was dich heute quält und was dich heute plagt. Und wenn du jetzt zurückschaust, bei den Juden ist es aus Abend und Morgen der neue Tag gewesen. Immer aus Abend, nicht aus Morgen. Der Tag beginnt nicht morgen, sondern wenn du abends in die Nacht hineingehst, aus Abend und Morgen wurde der zweite Tag. Und so weiter. Und dann beginnt die Schöpfung. Heute Abend, Herr, wir rufen zu dir, wir beten dich an, wir preisen dich, wir Wir erheben dich, Herr Jesus. Lass uns Gott loben und preisen. Heb deine Hände zum Himmel und lobe ihn, lobe ihn, lobe ihn, lobe ihn, lobe ihn. Und gib Gott die Ehre und danke ihm, bevor du losgehst, bevor du dich da beschäftigst, dich damit abgibst, bevor du dir Gedanken machst und bevor der Teufel dich beschießt von allen Seiten. Lobe den Herrn und sage, Herr, du bist groß, du bist mächtig, du bist stark, du bist allgegenwärtig, du hast alles unter Kontrolle. Herr, alles ist in deiner Hand und aus deiner Hand kann niemand uns reißen, niemand kann uns erschüttern. Herr, wir gehören dir. Halleluja, Halleluja. Wir erheben den Namen des Herrn und wir preisen den Herrn, bevor es irgendwas kommt, bevor etwas passiert, bevor alles den Bach runtergeht, bevor die Menschen verzweifeln und verzagen. Herr, wir wissen, wir sind in deiner Hand und wir loben dich. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Großer Gott, wir loben dich. Herr, wir preisen deine Stärke. Wie du warst vor langer Zeit, so bleibst du in Ewigkeit. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Herr, ich lobe dich. Oh, glory, glory, glory. Amen.